Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben schon das Lied gehört, das wir auch zu Anfang singen wollen. Und das ist immer so großartig bei so manchen alten Chorälen. Man muss nicht achtmal denselben Satz singen, sondern in 8 Strophen entfaltet sich einfach Lob und Dank. Und das tun wir jetzt dann hier auch gemeinsam. Ist immer offen. Herr, wir sind zu dir gekommen. Komme du nun auch zu uns. Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in unsere Herzen ein. Heilige du Mund und Ohr. Zieh das Herz ganz empor. Mache uns zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf uns fällt. Gib uns Licht in dem Verstande und was uns wird vorgestellt, präge du im Herzen ein, lass es uns zur Frucht gedeihen. Rede, Herr, so wollen wir hören und dein Wille wird erfüllt. Nichts lass unsere Andacht stören, wenn der Brunnen des Lebens quillt. Speise uns mit Himmelsbrot, tröste uns in aller Not. Amen. Und wir singen noch ein Lob- und Danklied, wunderbarer König, Herrscher von uns allen. Vielleicht konnten einige von Ihnen auch schon letzten Sonntag hier sein. Da wurden uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorgestellt und für sie gebetet, die in diesem Sommer mit uns im Einsatz bei Kindern und Jugendlichen sind. Wir erfuhren, dass bei den Jugendlichen in den Bibelarbeiten der Prophet Daniel im Zentrum steht. Kurz wurde aufgezeigt, wie gerade Daniel und seine Freunde, die mit ungefähr 14 Jahren in Feindesland verschleppt wurden, als Heranwachsende ihrem Gott dennoch in einem ganz anderen Umfeld treu blieben und ihren Alltag durch den Glauben meisterten. Und da musste ich noch so weiterdenken und fragte mich, Daniel, Ermutiger nur für junge Leute? Ganz gewiss für junge Leute. Das ist schon gewaltig zu sehen, wie man sich bewähren kann im Glauben. Aber wenn man das Daniel-Buch nochmal anschaut, dann spürt man und liest man, nein, Ein Vorbild auch für alt gewordene Menschen. Denn das Danielbuch offenbart uns nicht nur Jugendgeschichten, sondern auch Altersberichte. Und wir wollen jetzt mal so einen Schnelldurchgang auf das Leben dieses Staatsmannes und Propheten schauen, um dann in seinem Alter zu landen. Also, 605 vor Christus, da war das so, als er verschleppt wurde. Er hat eine ganz steile Karriere im babylonischen Staat gemacht. Er wurde gefördert, geehrt, war Verantwortungsträger. Und dann gab es auch wieder einen Bruch. So ungefähr, als er so 60 Jahre alt war. Sie sehen, 562 ist immer vor Christus. Da ist er ins Abseits gerutscht. Und für 20 bis 22 Jahre, so ganz genau lässt sich das immer nicht so sagen, da war er irgendwie weg vom Fenster. Und dann mit 80 Jahren noch einmal neu hineingenommen zu werden in den Staatsdienst. Der Tod von diesem großen Herrscher Nebukadnezar war ein ganz gewaltiger Einschnitt im Leben von Daniel, aber auch für dieses babylonische Großreich. Schauen wir uns mal an, wie turbulent das weiterging. Also Nebukadnezar stirbt nach 43, 44 Regierungsjahren. Es war ja eine gewisse Stabilität. Sein Sohn Amel-Marduk, Sie sehen es, ein Jahr ist er an der Regierung, dann wird er ermordet von seinem Schwager. Dieser Schwager Neriglasser übernahm dann die Herrschaft, aber das ging auch nicht lang, das waren nur 4 Jahre, der war verheiratet mit einer Tochter von Nebukadnezar. Und die hatten einen Sohn, der hieß Labashi-Marduk. Und Sie sehen, das waren auch wieder nur 1 Jahr. Das heißt, wenn man genau hinschaut in die Geschichte, dann waren das wohl nur 9 Monate, wurde wieder ermordet. Es kam ein anderer, wohl ein hoher Fürst, aber nicht aus der Familie des Nebukadnezar, an die Herrschaft. Nabonid wird immer mit dem Zunamen der Babylonier genannt. Seine Regierungszeit 16 Jahre und dieser Nabonid war sehr viel außerhalb von Babylon und war einer der versuchte Gottheiten babylonischen, besonders den Sinn, den Mondgott, wieder auf den Thron zu stellen und in seinem Großreich da auch Tempel für zu bauen. Und darum hat er seinen Sohn Belsazar 550, also nach 5 Jahren seines persönlichen Antritts, mit in die Regierung genommen und ihm manches übertragen. Also Belsazar war dann so ein Mitregent. Ach, und der wurde dann auch ermordet durch Verschwörer aus dem eigenen Volk und im Verbund mit den Medern und Persern, die da eine aufsteigende Macht waren. Soweit die markanten Ereignisse. Aber das muss man sich vorstellen, diese Leute, die uns in der Bibel begegnen und diese Gottesmänner, die lebten ja nicht auf irgendeinen Stern, die waren so mit hineingenommen in die ganzen Umbrüche auch einer Zeit und Geschehen einer Zeit. Was haben diese 21 Jahre nach dem Tod von Nebukadnezar beinhaltet? Mord, Totschlag, Niedergang. Denken Sie mal in Ihrem persönlichen Leben an 20 Jahre zurück. Was ist da alles passiert? Aber denken wir mal, in den vergangenen 20 Jahren hätte es bei uns 3 Morde gegeben. Bundespräsident, Bundestagspräsident, was haben wir noch alles? Ja, Kanzler. Was das bedeutet, ein Umschwingen und wo man auch nicht weiß, auch wenn man in einer solchen Position gestanden hat, wie Daniel, was wird mit der eigenen Persönlichkeit? Wir spüren dann auch, dass einmal Daniel ein Vermerk hat in einem Kapitel, dass er die Geschäfte des Königs verrichtete. Und da war Belsatzar König. Aber dieser Belsatzar hat sich überhaupt nicht so an ihn erinnert oder ihn wahrgenommen. Und dann merken wir, dass eben mit dieser Ermordung des Belsatzar auch das Großreich Babylon sein Ende nimmt. Oktober 539 war das Ende dieses neubabylonischen Reiches. Die Babylonier waren Semiten, stammt also von dem Sohn Noahs Sem her. Während dann die Medo-Perser, die jetzt ein weiteres Großreich bildeten und das Babylonische einverleibten, die waren indogermanischer Abstammung. Kyros oder Kores, der Perser, und auch er hatte einen Mitregent, nämlich Darius, das war ein Meder. Und diesem wurde viel anvertraut. In Kapitel 5 in Daniel, Sie erinnern sich vielleicht, da wird ja nun dieser letzte Abend, dieses Belsatzar und damit auch der letzte Abend eigentlich eines ganzen Großreiches geschildert. Vielleicht haben manche auch noch im Deutschunterricht, die ältere Generation wie ich, das noch gelernt im Deutschen, nämlich von Heinrich Heine. Heinrich Heine war von Geburt Jude, trat über zum protestantischen Glauben, aber war doch allem der Bibel sehr zurückhaltend gegenüber. Aber der hat dieses Kapitel 5 in eine wirklich gute Ballade gepackt. Und dann heißt dieser letzte Vers, Belsatzar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Und wie gesagt, das war dann auch das Ende dieses Reiches. Wenn wir nochmal nach Daniel 5 denken, Sie wissen das große Festmahl, man kann es sich ja nicht vorstellen, aber die Archäologen haben da entdeckt, das muss ein Saal gewesen sein mit 50 Meter Länge und 10 Meter Breite. Da kann man verstehen, wenn da so Tausende zum Festmahl geladen sind, dass die da auch Platz haben. Aber trotzdem, und da erscheint ja diese Schrift an der Wand, keiner kann sie deuten, die Königin Mutter, also die Mutter von Belsatzar, Tochter wohl von Nebukadnezar, erinnert dann an den Daniel, der wird auch gerufen, der deutet die Schrift an der Wand und selbst das geschieht, dass der Belsatzar hatte ihm versprochen, wenn du das kannst, dann bist du der Dritte im Reich. Und das war wirklich so. Und der Erste war sein Vater Nabonid, der lebt ja noch. Das Zweite war Belsatzar. Der Dritte sollte Daniel sein. Und er bekam auch die Insignien einer solchen Herrschaft. Aber wie gesagt, die Verschwörung war längst im Gange und fast ziemlich kampflos wurde die Stadt Babylon selbst von den Persern eingenommen. Und die neuen Herren mussten natürlich auf einen alten Regierungsapparat mit seinen Leuten zugreifen, damit nicht ein Chaos ausbricht. Und dieser Meder, Darius, dem war ein sehr großes Gebiet mit der Hauptstadt Babylon und vielen Gebieten drumherum anvertraut. Und der fing nun an, Verwaltungsreformen an, möchte man sagen. Wie soll man das regieren? 120 Regierungschefs, Satrapen, und über die drei Ministerpräsidenten verantwortlich machen. Und die drei waren dann wieder verantwortlich dem König Darius, der selbst dann dem Kores. Und zu diesen dreien gehörte jetzt Daniel mit seinen doch schon bestimmt 80 Jahren. Vielleicht ist dieses Kapitel 6 dann, Daniel in der Löwengrube, die bekannteste Geschichte, weil sie schon in jedem Bilderbuch so illustriert wurde. In den alten Büchern meistens so ein Jüngling, Heute ist man da schon vorsichtiger und weiß ein bisschen mehr, dass man durchaus auch mal einen alten Herrn in der Löwengrube malt. Und das war dann wirklich auch so. Und in diesem Kapitel 6, da kommt der Satz, der uns heute leiten soll. Man fand keine Verletzung an Daniel, denn er hatte seinem Gott vertraut. Gemeint ist hier natürlich die körperliche Unversehrtheit Daniels in der Löwengrube, weil Gottes Engel denen das Maul zugehalten hatte. Wollten wir anfangen aufzuzählen, was es alles schon an körperlichen Verletzungen gibt, die auch jeden von uns schon getroffen haben, wir würden damit gar nicht an das Ende kommen. Wir wissen aber auch etwas von den Verletzungen der Seele. Und sie scheinen manchmal viel schlimmer und irreparabler als die des Körpers. Ich könnte mir denken, dass nicht einer unter uns ist, der nicht schon in dieser Weise verletzt wurde. Verletzt durch Worte, durch Handlungen, durch Missverständnisse, durch ungerechte Behandlungen, durch Verleumdungen. Auch hier gilt, wollten wir das alles aufzählen, wir kämen nicht so schnell ans Ende. Solche Verletzungen können bitter und hart machen. Die Bibel sagt, ein gekränkter, verletzter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt. Sprüche 18. Verletzungen können dazu führen, dass man sich einigelt oder sehr aggressiv wird und zurückschlägt, je nach Charakter. Wenn wir Daniel 6 lesen, erkennen wir, welche Angriffe auf diesen mindestens 80-Jährigen gestartet wurden, um ihn nach Geist, Seele und Leib zu Fall zu bringen, ihn irgendwie zu verletzen. Und was dann echt packend ist, wir erkennen an Daniel, wie man trotzdem unverletzt auch in seinem Innern, auch in seiner Seele bleiben kann. Darum, man fand keine Verletzung an Daniel, als er wieder an den Machthebeln, an den Schalthebeln, möchte ich sagen, der Macht saß. Und wir lesen da, und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war, also so ungefähr 20 Jahre jünger als Daniel. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Aber über die setzte er 3 Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Lesen wir einmal bis dahin. Und wir brauchen in unseren Tagen wirklich nicht zu diskutieren, welche verheerende Wirkung Macht auf einen Charakter aufüben kann. Die ganze Welt- und Politikgeschichte, auch die Kirchengeschichte, ja die Geschichte Israels selbst, man lese die Königebücher, ist voll von Beispielen des Machtmissbrauches. Entweder, dass man in die eigene Tasche wirtschaftete, sein Schäfchen ins Trockene brachte, oder dass man andere unterdrückte. Und das Erstaunliche, das Alter schützt vor Torheit nicht. Ja, wie viele judäische Herrscher schildert uns die Bibel, die einen ganz guten Anfang, auch einen guten Glaubensanfang, einen guten Regierungsanfang nahmen und samt und sonders im Älterwerden sich durch ihre Stellung, durch ihr Leben oder was auch immer verletzen ließen, bis dahin, dass ihr Glaube nur noch ein hohles Bekenntnis war oder dass sie Menschen des Glaubens, die ihnen an die Seite gestellt waren, töten ließen. So lag auch durchaus für einen alt gewordenen Daniel eine große persönliche Gefahr darin, noch einmal an diesem Schalthebel der Macht zu sitzen. Die Lutherbibel erklärt zu diesem Vers: Zuweilen ruft man nach den Christen. Man hält sie für zuverlässig. Doch unter den Salonlöwen ist Daniel nicht weniger gefährdet als in der Löwengrube. Die Gunst der Herren und die Gunst des Herrn kann in Konkurrenz treten. Denken wir aber nicht, dass die Gefahr der Macht unseren Alltag nicht betrifft. Oh, das kann man schon in Familien erleben. Vielleicht wissen Sie selbst Beispiele aus Ihrer Geschwisterschar. Da kann schon der Achtjährige über den fünfjährigen Geschwisterchen seine Macht ausüben. Die Gefahr ist auch in jedem Zusammenleben gegeben. Fragen wir uns, wo üben wir Macht aus? Bedrängen wir andere, dass sie unter uns stöhnen müssen? Die Ehefrau unter dem Ehemann oder umgekehrt? Die Kinder unter dem Vater? Irgendwelche Leute am Arbeitsplatz? Daniel ließ sich durch diese neue Macht nicht verletzen, dass er sie für sich nützte oder andere schikanierte. Und was war das Geheimnis, das auch uns den Weg weist? Die Bibel sagt, und wir lesen das da ab Vers 4, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Also, es war sicherlich nicht nur die Begabung des Daniel, sondern durch das ganze Buch merken wir, es ist Gottes Geist, der im Daniels Leben regieren durfte. Und dann Vers 5, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Wir merken, es wurde sehr heikel für Daniel. Und durch dieses unbedingte Vertrauen des Königs fühlten sich die anderen Beamten in ihrer Würde zurückgesetzt. Vermutlich befürchteten sie auch zu Recht, dass dieser Daniel so unbestechlich ist. Und das gibt es durch die ganze Weltgeschichte bis zum heutigen Tage, in jedem Land, auch in unseren und allem drumherum, wie schnell man auch in die eigene Tasche wirtschaften kann. Wie schnell man auch eine Aufgabe oder eine Stellung benutzen kann, um sich selbst zu bereichern. Bestechungen, Komplotte, Schiebungen, das war schon immer die Tagesordnung. Sie geschehen in der Regel mit Wissen und Einverständnis der höchsten Beamten. Der König Salomo hatte ganz recht, wenn er sagt, es gibt da nichts Neues unter der Sonne. Es mag schon sein, dass man in den Beamtenkreisen das Ende dieser herrschenden Korruption befürchtete. Wenn dieser Mann Daniel wirklich das Sagen über sie bekommen sollte, das wäre ja unerträglich. Das musste unbedingt verhindert werden. Und darum heißt es da in Vers 5 noch, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden. Und dann erlebt man, man fand keine Verletzungen an Daniel, als man ihn so zur Strecke bringen wollte. Feinde haben in der Regel sehr scharfe Augen. Fangen sie erst aus unedlen Motiven an nachzuprüfen, dann lassen sie überhaupt nichts durchgehen. Selbst das, was vielleicht im Anfang nur den Schein des Unrechts trägt, wird von ihnen bereits als Unrecht gewertet und verwendet. So scharf man über auch alle Handlungen bei Daniel nachforschte, sie fanden einfach nichts, was verkehrt war. Sie fanden nichts zum Anklagen. Es steht nicht ausdrücklich da, aber dieses Wörtchen, sie trachteten danach, lässt uns vermuten, dass vielleicht noch versucht wurde, ihm Fallen zu stellen. Vielleicht gab es irgendwo so ein ganz raffiniertes Angebot von Schmier- und Bestechungsgeldern. Vielleicht konnte man aus seinem Jude sein, Kapital schlagen und ihn hineinziehen in irgendwelche jüdischen Agitationen. Nun, sie werden sicherlich genug versucht haben. Aber das Endergebnis war einfach, Daniel ließ sich nicht verletzen. Er ließ nicht zu, dass man ihn zu Fall brachte. Unsere Versuchungen sehen gewiss ganz anders aus. Aber dem Feind geht es immer darum, auch Christen zu verletzen, Christen zu Fall zu bringen. Durchschauen wir solche Angriffe? Durchschauen wir schillernde Angebote oder Verlockungen der Sünde ganz offen oder auch ganz heimlich? An Daniel fand man keine Verletzung, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und da in Kapitel 6 lesen wir, da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königsreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das eben unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tage auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er auch vorher zu tun pflegte. Man fand keine Verletzung an Daniel, als nun dieses Gesetz in Kraft trat. Übrigens, in diesen Versen gewinnen wir noch eine ganz andere Dimension. Die Männer selbst, die das so inszenieren, haben keine Ahnung davon, sie meinen, sie wären die Handelnden. Im Grunde sind sie nur Marionetten in der Hand eines Mächtigeren. Denn ihre Gesetzesidee, in ihrer Gesetzesidee, offenbart sich eigentlich der Mordplan der Hölle. Die schlägt dazu, wo sie für sich höchste Gefahr sieht, im Gebet und speziell hier in dem Anliegen, dass Daniel vor Gottes Angesicht treb. Und das sehen wir nämlich, oh Moment, da bin ich jetzt irgendwie rückwärts. Ist immer so weit weg, das kann ich nicht so lesen. Ja, ich glaube, das Kapitel 9, das wollte ich. Da heißt es nämlich, im ersten Jahr des Darius, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft, achtete ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte, zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Und dann folgt ein ganz ergreifendes Bußgebet von Daniel und die Erkenntnis, wenn der lebendige Gott schon sein Gerichtswort wahrgemacht hatte und sie in die Gefangenschaft geführt hatte, wie viel mehr wird er doch seine Verheißung einlösen? Und Daniel merkt, die Zeit ist reif. 70 Jahre sind verstrichen. Und er tritt vor Gott und bittet um die rettende Wende für sein Volk. Und da tritt die Hölle auf den Plan. Übrigens, in diesem ersten Jahr des Königs Kyros, 538 war das, glaube ich, da hat Kyros dann das Gesetz erlassen, dass die Juden heimkehren dürfen, wer will. Sehen wir diese Zusammenhänge? Aber so sehen wir hier diese Beamten, wie sie gerade das fordern, ohne solch einen Hintergrund zu wissen, dass Beten zu Gott muss verboten werden. Und an Gottes Stelle tritt der Mensch, hier Darius. Und der König, der tappt halt in die Falle. Naja, es hat ihn vielleicht irgendwie geschmeichelt. Das ist irgendwo, das war bei Nebukadnezar auch mal so, ein Volk, ein Herrscher, ein Glaube. Es geht durch die Nationen sogar ein Stück weit, in Russland so, ein Volk, die Russen, ein Herrscher, Zar oder Putin oder was auch immer, ein Glaube. Orthodox. Das ist so ein Machtgefüge. Und darauf fällt der Darius rein. Auch erkennt er die Lüge nicht. Wenn die behaupten, dass alle hohen Beamten einmütig für dieses Gesetz plädieren würden, es ist diese kleine Gruppe, die ein spezielles, niederträchtiges Interesse hat an der Zerstörung eines Mannes. Und gerade dieser eine hat das Wohl des Staates im Auge und könnte für den Staat wirklich Wunderbares wirken. Nein, das Wohl des Volkes, das Gedeihen des Staates, das war bei den anderen nicht im Blick, sondern sie hatten sich selbst. Wir unterbrechen trotzdem noch mal kurz und singen das alte Lied, das Sie vielleicht aus Kindertagen kennen, Fest und treu wie Daniel. Sagten uns, man fand keine Verletzung an Daniel, als das Gesetz in Kraft tat. Und was tat Daniel nicht? Er bekam keinen Wutanfall. Diese gemeinen Kerle, ich durchschaue doch ihre Machenschaften. Er ließ nicht zu, dass Ärger und Hass ihn verletzten. Und er lief nicht zum König, Majestät, es ist ganz unmöglich, ohne meinen Rat einzuholen, ein solches Gesetz zu ratifizieren. Wissen Ihre Majestät eigentlich, was dahinter steckt? Daniel klagt nicht ein, dass man ihn übergangen hat. Er wurde auch nicht von Angst zerfleischt und zermarterte nicht sein Gehirn, wie er sich wohl aus dieser Schlinge ziehen könnte. Er stürzt auch in ihn selbst Mitleid ab, als er die Intrige durchschaut. Ich las einmal, was einer tut, wenn er allein ist mit seinen Gedanken, entscheidet darüber, was er ist, wenn er in der Öffentlichkeit mit anderen Menschen zusammentrifft. Entweder wird der Charakter eines Menschen durch Selbstmitleid gebrochen oder er wird durch Selbstsucht gestärkt. Daniel ließ sich nicht durch Selbstmitleid verletzen. Und er suchte auch keinen diplomatischen Ausweg. Was macht denn das Gebet aus? Etwa die Haltung? Etwa der Ort? Etwa die Uhrzeit? Die Form tut's doch nicht. Jesus selbst wird im Gespräch mit einer Frau die Wegweisung geben, nicht der Berg Garizim und nicht Jerusalem tut's, sondern der himmlische Vater will solche, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten, Johannes 4. Und hätten wir nicht ganz klasse seelsorgerliche Ratschläge für Daniel gehabt, bete doch still im Herzen, bete doch an deinem Schreibtisch, bete doch beim Spazierengehen. Tja, das ist alles in Ordnung, das kann man alles tun, aber in dieser Situation wäre es eine Verleugnung gewesen. Und Daniel war auch in der Schrift verwurzelt. Und ihr ganz gehorsam, denn hinter seinem Gebet stand eigentlich noch ein anderes Gebet, nämlich das des Königs Salomo, als er in Jerusalem den Tempel eingeweiht hatte. Und da sprach er, wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor dem Feinde, dass sie sie gefangen führen in das Land der Feinde. Und sie nehmen sich zu Herzen im Lande, in dem sie gefangen sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihrer Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt und übel getan und sind gottlos gewesen. Und bekehren sich zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele und beten zu dir nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe. So wollest du ihr Gebet und Flehen hören und ihnen Recht schaffen und wollest vergeben deinem Volk, und dass sie sich ihrer erbarmen. In Krisensituationen ganz schlicht dem Wort Gottes gehorchen, das ist immer ein Weg zum Leben. Und auch festhalten an dem vertrauenden Wissen, unser Herr. Und neutestamentlich sagen, unser guter Hirte Jesus Christus ist ja noch da, er lebt. Er hat alles in der Hand. Das schafft Entspannung und Gelassenheit. Das heißt einmal in der Schrift, wer glaubt, muss nicht ängstlich fliehen. Und auch in allen Auseinandersetzungen unserer Zeit, bleiben Sie einfach beim Wort Gottes. Egal, wie es aussieht im Staat, im Denken oder was auch immer, der einfache Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber ist und bleibt der Weg des Lebens. Und noch etwas. Man fand keine Verletzung an ihm, als der König das Urteil vollstreckte. Man kann da ja lesen, da kamen die Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Und ich lasse jetzt da mal etwas weg und erzähle es. Nun, Der König merkt, in welche Falle er gedappt ist. Er versucht, ob er irgendeinen Ausweg für ihn hat. Dieses dumme Gesetz der Meder und Perser einmal gesprochen und verkündet, unaufhebbar. Aber diese anderen Leute, die Verkläger, die wissen es auch, die bleiben an dem König dran und bestürmen ihn. Jetzt musst du handeln. Du musst dein eigenes Gesetz haben. Und dann heißt es in Vers 17, da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Der helfe dir. Und sie brachten einen Stein und legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Man spürt zwischen Darius und Daniel war durchaus ein Vertrauensverhältnis da. Vielleicht achtete Daniel Darius als eine Persönlichkeit, als ein Mann von Format, anerkannte ihn einfach als Obrigkeit. Und umgekehrt hatte Darius diese Achtung vor Daniel. Klar und nüchtern schätzte er sein Können ein, hatte einen Blick für wahre Persönlichkeit und hatte längst erkannt, dieser Mann ist kein Schmeichler, kein Speichellecker, der um einen herumschwänzelt, solange man oben sitzt, um gute Posten zu bekommen. Hier geht einer unbestechlich den Weg, weil er an seinen Gott gebunden ist. Und genau darum hatte Darius volles Vertrauen. Wer weiß, ob ihm nicht gerade jetzt Daniels Haltung sehr imponierte und sein Urteil, das er über ihn hatte, auch bestätigte. Ob Daniel um diese Auswegsbemühungen eines Darius wusste, müssen wir offen lassen. Aber letztlich zählt doch, was dann wirklich geschah. Und das musste doch eigentlich das Verhältnis zwischen beiden zusammenbrechen lassen. Woran hätte Daniel nicht alles hängen bleiben und sich verletzen können? Hatte er ihm nicht aufrichtig gedient? War das jetzt der Dank? Hätte er von ihm nicht Schutz, Hilfe und Rettung erwarten können? War Darius letztlich wie jeder andere auch in diesem Politkarussell? Ein Menschendiener, eine feige Memme, wenn es an die eigene Ehre oder den eigenen Thronsessel geht, dann lässt man eben auch den besten Mann hops gehen. Unser Gehirn kann sich unendlich viel zusammendenken, wenn wir es zulassen, dass unsere Seele verletzt wird. Dass Daniel hier einen anderen Weg ging, dass er sich auch jetzt nicht verletzen ließ, dass er durch den Geist Gottes weder den Menschen verachtete, noch zu hoch von ihm dachte, das erkennen wir wirklich, wenn man das liest, jetzt muss ich gucken, 26er, früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf, ging eilend zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Das war so die übliche Formel am Hof. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Löwen den Rachen zugehalten, sodass sie mir kein Leid eintun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Das war unser Stichwort. Wovon wir aber nichts hören, dass Daniel stolz und kalt reagierte, dass er Darius im tiefsten verachtet, sondern wie wenn er im Thronsaal wäre, so klingen da die Worte aus der Löwengrube, der König lebe ewiglich. dann ein Zeugnis von Gottes großem Handeln und die beschlichte Bezeugung der eigenen Unschuld. Wir hören auch nicht danach, dass Daniel beleidigt sein Abschiedsgesuch einreichte. O König, in meinem Alter kann ich mir solch eine Aufregung nicht mehr leisten. Das war ja nah am Herzinfarkt. Ihr hattet euch mit eurer Urteilsvollstreckung dafür entschieden, ohne mich zu regieren. Bitte, ich räume meinen Platz. Aber so wie die Löwen ihn nicht angetastet hatten, so ließ es Daniel nicht zu, dass sein Herz, seine Seele, sein Geist verletzt wurden. Gegen die Löwen hätte er gar nichts tun können. Aber gegen die Gedankenlöwen musste er schon persönlich vorgehen. So lag das Geheimnis seines Lebens in der vertrauten Bindung an den lebendigen Gott. Und dieses Vertrauen hat Folgen. Folgen für den, der darin selber lebt, der erfährt innere Bewahrung. Aber auch Folgen für die Umgebung. Darius ließ dann damals im ganzen Reich ausrufen, was der lebendige Gott an Daniel getan hatte. Ja, man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und da noch einmal der Lehrtext von heute in der Losung. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Herr, was bist du für ein Gott, dass du Menschen, die doch aus Fleisch und Blut waren wie wir, versuchlich, anfechtbar, verletzbar wie wir, dass du so in ihnen wirkst, dass sie mitten im Streit in deinem Frieden bleiben konnten. Du hast dich nicht gewandelt. Du willst durch deinen Geist auch in jedem von uns dein Heil schaffen. Und dafür danken wir dir. Wir bitten dich für alle, die heute in besonderer Weise um deines Namens willen bedrängt sind, die falsch angeklagt werden, weil sie dich lieb haben, die körperlich und seelisch in Gefängnissen und Lagern leiden. Schenk ihnen deine rettende und heilende Gegenwart und lass ihr Vertrauen durch alle Anfechtungen hindurch stark werden. Vor dir sind die Kriege unserer Welt, das Töten, das Leiden, das Verhungern, das Sterben von Menschen. Erbarm dich über diese Nöte und schenke du immer wieder wunderbare Rettungen und schaff du Frieden auch in unserer Welt. Amen. Höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.